Wir kommen von Himmelfahrt her. Letzten Donnerstag haben wir an die Himmelfahrt von Jesus gedacht, sie gefeiert. Der eine mehr, der andere weniger, wie das auch immer gewesen sein mag. Aber ich denke, es ist für uns ganz wichtig, dass wir grundsätzlich über Jesus nachdenken und dass wir über alles, was Jesus getan hat und gesagt hat, nachdenken. Das ist das Wichtigste, was ein Mensch gedanklich tun kann und natürlich dann sein Leben darauf einstellen. Aber ich habe den Eindruck, wir laufen ein bisschen Gefahr zu sagen, ja, Weihnachten, ein ganz großes Fest, hierzulande wird das ja auch groß gefeiert, die Ankunft von Jesus hier auf der Erde als kleines Kind war wirklich ein ganz bedeutendes Ereignis, hat wirklich eine ganz, ganz große Wichtigkeit für uns. Dann Karfreitag, die Kreuzigung von Jesus, Ostersonntag, die Auferstehung von Jesus, ganz, ganz wichtige, absolut entscheidende Dinge, über die wir nie genug nachdenken können und so weiter. Aber dann Himmelfahrt, naja, Jesus ist halt dann wieder zurück in den Himmel gefahren und ja, alles gut. Und vielleicht nehmen wir uns zu wenig Zeit, auch darüber nachzudenken, und das sollte jetzt ab heute anders sein, weil ich heute mit euch darüber nachdenken möchte, weil ich überzeugt bin, und ich hoffe, dass ihr euch dann auch davon überzeugen könnt aufgrund dieser Predigt, dass auch die Himmelfahrt von Jesus genauso eine Riesenbedeutung hat für uns, wie auch die anderen Ereignisse oder Dinge, die Jesus getan hat, die er gesagt hat. Die Himmelfahrt von Jesus wird uns von zwei Evangelisten berichtet, von Markus und Lukas. Und bei Lukas scheint das so eine Bedeutung zu haben, dass er gleich zweimal darüber berichtet. Einmal in seinem Evangelium, im Lukas-Evangelium, aber dann auch in der Apostelgeschichte. Lukas hat nämlich auch die Apostelgeschichte geschrieben. Und darum möchte ich uns zunächst einmal die 6 Verse aus Apostelgeschichte 1 diesbezüglich vorlesen und dann auch noch einen Vers aus dem Hebräerbrief. Also Lukas beschreibt das in der Apostelgeschichte wie folgt, Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 11. Da heißt es folgendermaßen: Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, nämlich Jesus: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Soweit der Bericht aus Apostelgeschichte 1. Und dann noch Hebräer 9, Vers 24, da heißt es: Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Soweit die Worte der Bibel. Herr Jesus, danke, dass dein Wort die absolute Wahrheit ist, dass wir das wissen dürfen, dass wir das glauben dürfen. Und danke, Herr, dass du uns auch durch deine Himmelfahrt etwas zu sagen hast. Das glaube ich, das erwarte ich. Und ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt uns sprichst und uns Wahrheiten deutlich machst, die unser Leben prägen und verändern, die wir mit in den Alltag nehmen können, über die wir uns freuen können, die wir glauben können. Segne dein Wort jetzt an uns. Amen. Ja, was haben wir von der Himmelfahrt von Jesus? Wir scheinen vielleicht ähnlich ratlos zu sein wie die Jünger damals, dass die, denen die Engel gesagt haben, was guckt ihr so komisch da in den Himmel, so ahnungslos, so überrascht. Aber wir sind natürlich im Vorteil, weil wir die Bibel in der Hand haben und wissen, was es damit auf sich hat. Und trotzdem können doch relativ wenig Christen mit der Himmelfahrt von Jesus etwas anfangen. Aber auf jeden Fall war es sozusagen das Gegenüber von Bethlehem, von Weihnachten. Damals kam Jesus auf die Erde und jetzt ging er von der Erde wieder weg, weil seine Mission, sein Auftrag erfüllt war. Man kann sagen, jetzt kann man erst recht das ganze Ereignis unter die Überschrift stellen, es ist vollbracht. Wirklich, im letztendlichen Sinne. Der Auftrag von Jesus war vollbracht. Es war eben der krönende Abschluss seiner Wirksamkeit hier auf der Erde und eben gerade des Erlösungsauftrages seines Todes am Kreuz, unserer Versöhnung mit Gott, die dadurch geschehen ist und natürlich seiner glorreichen Auferstehung, wo er demonstriert hat, dass er den Tod überwinden kann. Aber die Himmelfahrt von Jesus schafft auch eine Verbindung zwischen Ostern und Pfingsten. In 10 oder in einer Woche feiern wir Pfingsten. Das sind auch schon mal Ansätze von Gedanken, die wir haben können. Jesus hatte nämlich zu seinen Jüngern gesagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. Sonst könnte der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Und wir stellen grundsätzlich fest, wenn wir das Neue Testament lesen, dass im Grunde sehr viel von der Himmelfahrt von Jesus in irgendeiner Weise geschrieben steht. Und gerade der Apostel Johannes erwähnt Hinweise von Jesus auf seine Himmelfahrt sehr oft. Im Kapitel 6, in Kapitel 7, ich lese mal zum Beispiel aus Kapitel 7, Vers 33, nur damit ihr wisst, was ich meine. Da sprach Jesus zu ihnen, zu seinen Jüngern nämlich, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Johannes 7, 33. Aber auch in Johannes 14, in Johannes 16, 17, 20, wird uns immer wieder Jesus zitiert, der von seiner Himmelfahrt gesprochen hat mit irgendeinem Hinweis, der für die Jünger wichtig sein sollte. Und all diese Dinge und die Himmelfahrt von Jesus selber macht deutlich, eine sehr interessante Sache, die mir neu wichtig geworden ist, macht deutlich, was für ein Vertrauen Jesus quasi in seine Jünger und letztlich in uns, die wir an ihn glauben, hat, dass er sagt, so Leute, also meine Mission ist jetzt vorbei und jetzt lege ich das ganze Werk, das ich angefangen habe und dessen Grundlage ich gelegt habe, das lege ich jetzt in eure Hände, dass ihr das jetzt weiterführt. Was für ein Vertrauen. Er hat damit gerechnet, dass sie das schaffen würden, erst recht in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber dann wiederum staunen wir, wie nüchtern uns die Himmelfahrt von Jesus berichtet wird. Und keiner macht es nüchterner als Markus. Ich möchte diesen einen Vers, er fasst die ganze Himmelfahrt in einem Vers zusammen, Markus 16, Vers 19, da heißt es, der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Also nüchterner kann es gar nicht sein. Nachdem er mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgenommen im Himmel und zack, setzte er sich wieder zur Rechten Gottes. Aber es ist gesagt, was zu sagen war, das Wesentliche. Also keine Abschiedsszenen, keine Emotionen, keine Tränen, keine Umarmungen. Damals durfte man sich noch umarmen, nicht wie heute. Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass auch die Engel die Jünger da aus ihren Träumen rausreißen mussten und eben gesagt haben, ey Leute, was steht ihr hier und guckt da zum Himmel. Eins sollt ihr wissen, so wie ihr jetzt Jesus zum Himmel habt fahren sehen, genau so, in der gleichen Weise wird er wiederkommen. Und schon reißen die Engel die Jünger aus ihren Emotionen, die sie vielleicht nur innerlich hatten, aus ihrer Verwirrung oder vielleicht doch nicht so sehr Verwirrung, denn Lukas sagt, sie gingen mit großer Freude zurück nach Jerusalem. Also offensichtlich waren sie wirklich beeindruckt von dem, was ihnen Jesus noch gesagt hatte und jetzt auch noch ihn leibhaftig zum Himmel fahren sehen. Also sie gingen mit großer Freude, steht in Lukas 24, 52, zurück in die Stadt. Es hatte also Wirkung, was Jesus ihnen gesagt hatte, was vielleicht auch diese beiden Engel ihnen gesagt hatten, auf Wirkung auf ihr Herz, Wirkung auf ihre Zukunft, weil sie eben mit Freude zurückgingen. Sehr, sehr interessant. Also sie waren bestimmt sehr gespannt, wie es weitergehen würde ohne Jesus, aber sie haben offensichtlich volle Erwartung in diese Zeit geschaut. Ich will uns jetzt einige Dinge kurz zum Nachdenken geben im Blick auf die Bedeutung der Himmelfahrt von Jesus, von der zum Beispiel Paulus im Philipperbrief in Kapitel 2, Vers 9 sagt, Gott hat ihn erhöht. Gott hat ihn erhöht, nachdem er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Ich denke, das Erste ist, dass sich bei der Himmelfahrt Jesus wirklich als Gott erweist. Eben auch am Ende seines Wirkens auf dieser Erde. Wie kann es anders sein? Alles, was Jesus ist und alles, was er getan hat und tut, das hat höchste Bedeutung, aber auch höchste Autorität. Und ich denke, gerade in seiner Himmelfahrt beweist er, dass er Gott ist, dass er einfach erhaben ist über das Gesetz der Schwerkraft, erhaben ist über alle Mächte und Gewalten, über alles Irdische und Vergängliche und Räumliche und Menschliche und Vorstellbare. Er ist einfach Gott. Er fährt zum Himmel. So wie er nach seiner Auferstehung dann erschien und wieder wegging von seinen Jüngern, auch wenn sie in bestimmten Räumen waren, so will er jetzt zum einen seinen Jüngern zeigen, dass er lebendig in den Himmel fährt. Das Gegenstück dazu wäre gewesen, dass er wieder eines natürlichen Todes gestorben wäre, irgendwann beerdigt worden wäre, undenkbar. Was wäre das dann für die Jünger gewesen, dass er, wenn er nach seiner Auferstehung wieder einen natürlichen Tod sterben würde, wie jeder andere Mensch oder wie auch die Menschen, die er vorher auferweckt hatte. Nein, er wollte zeigen, er fährt als Lebendiger zum Vater in den Himmel. Das sollte für die Jünger eine ganz große Wirkung und Bedeutung haben. Aber dann ist auch interessant, dass am Kreuz Jesus bewiesen hat, dass er auf seine Möglichkeiten verzichtet. Er hat auf seine Macht verzichtet, er hätte ja vom Kreuz runtersteigen können, er hätte die ganzen Soldaten wegblasen können mit einem Atemzug, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber Jesus verzichtete am Kreuz ganz bewusst auf seine Selbstverteidigung, will ich mal sagen. Bei seiner Auferstehung bewies er schon, dass er die Macht hat über den Tod, dass er Gott ist. Und jetzt bei seiner Himmelfahrt auch bewies er, dass er Herr eines anderen Reiches ist, einer anderen Dimension, einer anderen Lebensqualität, eben eines anderen Reiches, des himmlischen Reiches, des Reiches Gottes. Wie großartig! Und in allem zeigte er wirklich, dass er die Kontrolle hat, dass das alles geplant war, dass das alles eine Strategie Gottes, einem Plan Gottes untergeordnet war und dass alles wie am Schnürchen ablief, genau wie es sein sollte, nach Gottes Vorstellung. Ich denke, die Himmelfahrt trägt eben diesen Gedanken und diese Dimension. Also die Tatsache, dass Jesus lebendig in den Himmel zurückfährt und sich dann wieder auf seinen Thron zur Rechten Gottes sitzt, der war 33 Jahre leer, dieser Thron, aber jetzt hat er sich wieder hingesetzt, Das zeigt uns, das sollte auch den Jüngern zeigen, wem wir gehören, wem sie gehören. Und darum vielen Dank für dieses Lied. Wir gehören dir soll bedeuten, wir gehören dir, dem Herrn aller Herren, dem Gott aller Götter, dem König aller Könige, dem Herrn über Leben und Tod, diesem Herrn eines Reiches, das wir uns in den kühnsten Träumen nicht ausmalen können, aber das Realität ist. Für ihn leben wir, ihm gehören wir, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung, ihm, dem auferstandenen, erhöhten Herrn. Das sollte eben dieser erste Punkt aus meiner Sicht deutlich machen. Jesus erweist sich als Gott. Zweitens, ich will ein bisschen darüber nachdenken, weil einfach die Bibel uns auf diese Gedanken hinweist, was es bedeutet, dass Jesus sich zur Rechten des Vaters in den Himmel gesetzt hat. Das war nun der Teil, den man nicht sehen konnte. Die Jünger konnten halt nur bis in die Wolken gucken und dann war es zu Ende. Oder ja, Jesus ist dann immer kleiner geworden, bis sie dann nur noch einen Punkt sahen, bis er ganz weg war. Ich weiß nicht, was an der Geschwindigkeit das ging, das werde ich dann die Jünger noch fragen im Himmel, wenn ich mal mit Petrus Kaffee trinke oder wie auch immer, werden wir das noch erfahren, ob es dann jupp war oder doch so, dass sie ihm nachgucken konnten. Jedenfalls setzt er sich zu Rechten des Vaters. Im Neuen Testament eine ganz wichtige Tatsache, wie gesagt, die immer wieder erwähnt wird. Und ihr könnt gern, weil wir haben nicht die Zeit dazu, ein Studium darüber machen, wie oft diese Tatsache erwähnt wird, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt. Es ist aber entscheidend, auch für uns, dass Jesus diesen Ehrenplatz wieder eingenommen hat. Das bedeutet eine Bestätigung seines Werkes. Das bedeutet, dass der Vater zufrieden war mit dem ganzen Werk, das Jesus getan hat, mit diesem Es ist vollbracht, dass das wirklich Tatsache wäre, wenn das irgendwie nicht so gewesen wäre, das ist ja utopisch, aber wenn es nicht so gewesen wäre, wie der Vater sich das vorstellt, dann hätte Jesus auch nicht den Ehrenplatz wieder einnehmen können, denn dann hätte etwas gefehlt. Nein, es war alles so, wie Gott es sich gedacht hat. Und Jesus erweist sich wirklich als der, der von Ewigkeit zur Rechten des Vaters saß und bis in Ewigkeit da sitzen bleibt. In Hebräer 8, Vers 1 heißt es, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, der entscheidende Punkt bei allem Gesagten ist der. Wir haben einen hohen Priester, der sich auf den höchsten Ehrenplatz an der rechten Seite der göttlichen Majestät im Himmel gesetzt hat. Hebräer 8, Vers 1. Er bekam also den Platz zurück, den Platz der Ehre, die Gott gebührt und gehört von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diesen Platz der Ehre an der rechten Seite Gottes hat er zurückbekommen, aber zugleich den Platz der Vollmacht, der Autorität. Es ist interessant, dass Jesus in Johannes 6, ich habe vorhin erwähnt, dass auch in Johannes 6 Jesus über seine Himmelfahrt spricht, da redet er mit den Jüngern, die nachher von ihm weggegangen sind. Es waren ja viele Jünger von ihm weggegangen, heißt es dann in Vers 66 in Johannes 6. Aber in Vers 62 lesen wir, was Jesus zu diesen Jüngern noch sagt. Wie ist es, wenn ihr des Menschen Sohn dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Also ihr werdet den Menschensohn dort auffahren sehen, wo er zuvor war. Sehr wichtig zu merken, nur so nebenbei. Aber das sollte natürlich nicht heißen, dass Jesus jetzt irgendwo weit weg sitzt und nicht viel mitbekommt von dem, was mit uns geschieht oder was auf dieser Erde geschieht. Im Gegenteil, in dieser Position wurde Jesus zum einen für alle Menschen zugänglich, ob in Südamerika oder in Afrika oder in Alaska oder in Bad Gandersheim. Er wurde für alle zugänglich. Zum anderen heißt es in Markus 16, Vers 20, also in dem Vers, der dem anderen folgt, wo es so nüchtern beschrieben war, Jesus setzte sich zur Rechten Gottes, da heißt es, und der Herr wirkte mit ihnen. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus zu seinen, oder heißt es, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich bin bei euch alle Tage. Auch sehr wichtig zu wissen. Also, dass Jesus zu Rechten des Vaters sitzt, heißt nicht, dass er weit weg ist. Sondern Jesus wirkte mit ihnen und er wirkt, Gott sei Dank, auch mit uns heute hier, ob wir viele oder wenige sind. Er wirkt in unserem Alltag mit uns. Aber er ist auch bei uns alle Tage. Von Stephanus wissen wir, dass er kurz vor seiner Steinigung Jesus zur Rechten des Vaters stehen sah. Jesus ist sogar vom Thron aufgestanden, als der erste Märtyrer sein Leben für Jesus gelassen hat. Von Johannes wissen wir in der Offenbarung, dass er Jesus im Himmel gesehen hat. Aber auch von Saulus, von seiner Bekehrung wissen wir, dass Jesus aus dem Himmel mit ihm sprach und sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Also Jesus wirkt und spricht vom Himmel her. Und ich möchte uns da noch drei Verse oder vier Verse aus dem Epheserbrief lesen, die auch diese Tatsache beschreiben. Epheser 1, die Verse 20 bis 23. Hier sagt Paulus, die hat er, also seine Macht hat Gott wirksam werden lassen im Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also zum einen ein sehr, sehr toller Abschnitt. Zum einen sitzt Jesus nicht nur zu Rechten des Vaters, sondern er sitzt im Regiment, er ist Herrscher, er hat volle Autorität. Und hier heißt es, über jedes Fürstentum, jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Und jeden Namen, der genannt wird. Es kursieren ja alle möglichen Namen von Leuten, die meinen, groß zu sein. Über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, nicht allein in der Corona-Zeit, sondern schon immer, war er hoch erhaben, selbst in der zukünftigen. Alles ist seinen Füßen unterworfen. Und jetzt könnten wir abschweifen in den anderen Gedanken, dass Gott Jesus das ganze Gericht übergeben hat. Gott hat Jesus zum Richter eingesetzt. Somit wirst, die Bibel sagt auch, dass wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. Darum ist es Unsinn zu sagen, ja, an Gott glaube ich, aber an Christus oder an Jesus nicht. Du wirst einmal vor Christus erscheinen. Er, der sein Leben für dich gegeben hat, wird auch einmal dein Richter sein. Entweder dein Richter in dem Sinn, dass er dir den Lohn gibt, den du bekommst, weil du ihm gedient hast, oder auch den Richter im Blick auf das ewige Verderben. Das sagt die Bibel ganz klar. Und dann heißt es hier, dass er von Gott zum Haupt der Gemeinde eingesetzt wurde. Also nach der Himmelfahrt, als alles vollbracht war, kurz bevor der Heilige Geist kam und die Gemeinde dann auf der Erde entstand, feiern wir nächsten Sonntag, wurde Jesus zum Haupt der Gemeinde eingesetzt. Nicht nur als Herrscher über alle Mächte und Gewalten, sondern, hier haben wir es gelesen, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also kurz nach seiner Himmelfahrt hat Gott Jesus diese Funktion, diese Position gegeben, Haupt der Gemeinde. Und wohl dir, wenn du Teil seines Leibes bist. Das heißt, alles ist dem Haupt unterstellt. Wiederum ein anderes Thema und Gedanke, der sehr, sehr wichtig ist. Und dann haben wir es gelesen im Anfangsvers, Hebräer 9, Vers 24, dass Jesus im Himmel für uns betet. Dass Jesus im Himmel für uns eintritt. Ich möchte uns gerne noch einmal diesen Vers lesen. Hebräer 9, 24. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist Christus eingegangen. Halleluja! Nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, das wäre nämlich vergänglich, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor Gottes Angesicht zu erscheinen. Das ist nicht die einzige Stelle, die uns das sagt. In 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es, wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Im Hebräerbrief in Kapitel 7 steht noch einmal, dass Jesus für uns betet. Jesus musste also auf die Erde kommen, um für uns als Mensch zu sterben und sozusagen dem Reich Gottes den Startschuss zu geben. Aber alles, was er jetzt tut, tut er vom Himmel her. Zum einen durch den Heiligen Geist, zum anderen mit seinen Leuten, für die er betet. Äußerst interessant. Also zum einen vertraut uns Jesus, dass wir sein Werk weiterführen können. Zum zweiten hat er uns den Heiligen Geist gegeben als Ausrüstung. Und zum dritten betet er für uns. Boah! Bedeutung der Himmelfahrt. Wie großartig. Wenn uns das nicht ermutigt, wenn uns das nicht faszinieren kann und uns zu noch mehr Hingabe an ihn anspornen könnte, dann weiß ich auch nicht, was es sonst tun würde. Also er spricht zu den Seinen, er führt die Seinen, er tut mit den Seinen Wunder. Aber letztlich gebraucht er die Seinen, dich und mich, und betet auch noch. Und wenn ihr so ein Mustergebet von Jesus lesen wollt, lest Johannes 17, wo Jesus schon damals, als er noch auf der Erde war, für die Seinen betete, wo er es auch sagt. Das ist zum Beispiel die Stelle in Johannes 17, fällt mir jetzt ein, wo Jesus sagt, Vater, ich komme zu dir, aber diese, die bleiben jetzt hier auf der Erde. Ich sage es jetzt mit meinen Worten. Und stärke sie, bewahre sie, führe sie, ermutige sie, sage ich jetzt alles mit meinen Worten. Ihr könnt das in Johannes 17 nachlesen. Und die Tatsache, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, wir sind immer noch bei diesem zweiten Punkt, Jesus sitzt zur Rechten Gottes, die spornt uns auch zur Heiligung an. Ich lese da Kolosser 3, Vers 1, ein weiterer Vers, der uns diese Tatsache beschreibt. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Schon das ist eine tolle Sache. Die Bibel sagt uns, die, die an Jesus glauben, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, die sind mit Jesus gestorben. Mit anderen Worten, für sie ist der Preis bezahlt worden, für sie ist die Strafe für ihre Schuld erledigt worden. Ihr seid gestorben mit Christus, also die Sache, dass ihr wegen eurer Sünde sterben müsst, ist vom Tisch. Ihr seid mit ihm auferweckt zu einem neuen Leben. Menschen, die an Jesus Christus glauben, bekommen ein neues Leben bei der Bekehrung. Ihr seid mit Christus auferstanden. Und dann sagt er, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sucht, was droben ist, wo Christus ist. Vielleicht sagen wir eine Ermahnung, aber ich denke zugleich auch eine Ermutigung. Also mit anderen Worten, wenn ihr Christus gehört, wenn ihr mit Christus auferstanden seid, so sollen eure Gedanken, eure Bestrebungen, euer Ziel, die Dinge von oben sein. So sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Auch wiederum ein neues Fass, das man auftun könnte, ein neues Thema. Und wir haben ja vorhin gelesen, dass wir mitversetzt worden sind in die himmlischen Regionen mit Christus. Also im Grunde sind wir nicht nur mit ihm gestorben und auferstanden, sondern eben auch mitversetzt in himmlische Regionen. Also im Grunde das, was Jesus für uns getan hat, hat er nicht nur für uns getan, sondern hat uns mit hineingenommen. Bis hin in den Himmel. Wie großartig. Die nächsten zwei Punkte möchte ich nur noch kurz anschneiden. In Johannes 14 sagt Jesus, dass er gegangen ist, um uns einen Platz vorzubereiten. Eine Wohnung, eine Stätte. Johannes 14, Vers 2. Ich gehe dorthin, um einen Platz für euch vorzubereiten, auch nach der neuen Genfer Übersetzung. Das wäre der dritte Punkt der Bedeutung der Himmelfahrt von Jesus. Also mit anderen Worten, noch einmal, unser Zugang zu Gott ist frei. Wenn Jesus sagt, ich gehe, um euch einen Platz vorzubereiten, dann bedeutet das nichts anderes als, es gibt kein Hindernis mehr zwischen Gottes Thron und euch. Der Weg ist frei, der Weg ist offen. Ich habe euch den Weg bereitet. Er sagt, ich bin der Weg. Sagt er ein paar Verse später in Vers 6. Also, ich gehe dorthin, um euch einen Platz zu bereiten. Wir dürfen also zum einen schon jetzt zu ihm kommen, zu Gott, weil der Weg frei ist, aber erst recht dürfen wir glauben und uns darüber freuen, dass Jesus gegangen ist, um uns einen Platz zu bereiten. Er gibt nicht den Engeln den Auftrag, uns deine Wohnung zu machen. Ich denke, die könnten das auch ganz gut. Nein, er macht es selber, damit sie ja auch perfekt ist. Wie halt ein Bräutigam kümmert sich wirklich für seine Braut selbst um eine gute Wohnung, um alles, was sie braucht, damit sie sich wohlfühlt. Und so ist es auch bei Jesus. Wir sind also Bürger des Himmels. Wir sind, unser Endziel ist der Himmel, unsere Heimat ist im Himmel. Ach so, jetzt kommt der Vers, den ich vorhin zitiert habe. Genau, ich wusste jetzt nicht mehr genau, ob ich ihn schon gelesen habe oder nicht. Epheser 2, Vers 6. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Und damit ja kein Missverständnis aufkommt, sagt Paulus hier in Christus. In Christus seid ihr gestorben, in Christus seid ihr auferweckt, in Christus seid ihr in die himmlischen Regionen versetzt. Christus allein ist der Grund, Christus allein ist der Weg, Christus allein ist das Ziel. Christus ist der, der uns dazu bestimmt hat und letztlich uns ermöglicht hat, dieses Ziel zu erreichen. Also, unsere Heimat ist im Himmel. Jesus ist gegangen, uns einen Platz vorzubereiten. Eine unfassbar große Bedeutung der Himmelfahrt, die auf keinen Fall irgendwie unter den Teppich gekehrt werden darf oder vergessen werden darf. Und als viertes, und damit nehme ich Bezug auf die Anfangsverse, die wir gelesen haben, nämlich gerade auf diesen Hinweis der Engel, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also das war die Hauptbotschaft der Engel. Interessant. Die Engel sagten nicht, also Leute, noch einmal Wiederholung, was hat euch Jesus alles aufgetragen, was sollt ihr jetzt alles machen? Erstens, zweitens, drittens, was dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr jetzt losgeht in die Welt? Also noch einmal wiederholen, ja, nicht vergessen, aufschreiben am besten. Nein, die Engel sagen nichts davon. Sie sagen, hey, also eins sollt ihr wissen, Jesus wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn jetzt habt zum Himmelfahren sehen. Aus meiner Sicht auch eine unsagbar wichtige Bedeutung der Himmelfahrt von Jesus. Und im Grunde ist das wiederum ein neues Thema, denn Jesus sagt dann in Johannes 14, Vers 3, also einen Vers, nachdem er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, sagt er, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wie großartig. Also Jesus sagt das selber, nachher haben es die Engel nochmal betont und das ganze Neue Testament spricht davon. Und wir leben in einer Zeit, wie keine Generation zuvor, die das Wiederkommen von Jesus so in einer Weise erwartet, wie es vorher gar nicht möglich war, weil sich so viele biblische Dinge erfüllen, mehr und mehr, und weil diese Welt mehr und mehr ins Chaos stürzt und mehr die Zeit des Antichristen vorbereitet wird. Es wird jetzt schon öffentlich von einer neuen Weltordnung, von Weltregierung, von Weltreligionen, all diesen Dingen gesprochen, letztlich was dann alles zusammengefasst wird unter der Herrschaft des Antichristen. Das erleben wir heute durch die Nachrichten, durch das, was wir erfahren. Das setzt sich einfach Schritt für Schritt um, was Jesus vorhergesagt hat, bis hin zu implantiertem Chip, Gesamtkontrolle der Weltbevölkerung, damit ja keiner dann angesteckt werden könnte oder aus dem Raster fallen könnte oder so, wird alles vorbereitet. Und eine Zeit wie diese ist eben sozusagen die Generalprobe für den nächsten Schritt. Da sind sich sehr viele Männer Gottes oder Menschen Gottes einig, dass das so kommt. Und wir erleben es hautnah. Johannes 14, Vers 3. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das wird, bevor der Antichrist dann hier sein Unwesen treibt, geschehen, dass Jesus uns abholt. Wir brauchen uns also nicht zu fürchten, dass wir dann die Sache mit dem Mahlzeichen und mit dem Chip und mit nicht kaufen und verkaufen können und all diese Dinge, dass wir die miterleben werden. Wie gesagt, uns eindeutig an unterschiedlichen Stellen, dass die Gemeinde vor diesem Zorn Gottes, vor dieser Trübsalzeit zu ihm entrückt wird. Also die Bedeutung, mindestens vier Bedeutungen der Himmelfahrt von Jesus. Zum einen, Jesus erweist sich als Gott. Er demonstriert, dass er Gott ist. Er setzt sich einfach wieder zurück auf seinen Platz, so wie er sich vorher das Leben wiederholen konnte nach 3 Tagen, nachdem er das Leben hingegeben hat. Zweitens, er sitzt eben zur Rechten Gottes mit all den Auswirkungen seiner Position. Drittens, er ist gegangen, um uns eine Stätte vorzubereiten, einen Platz, den du dir nicht beschreiben kannst, nicht vorstellen kannst, der nicht zu beschreiben ist. Und viertens, Jesus wird wiederkommen, damit auch wir dort sind, wo er ist. Sollte irgendjemand da sein, der das noch nicht hundertprozentig für sich weiß, dass er zu Jesus gehört, dass er einmal mit Jesus mitgehen wird, wenn die Seinen abgeholt werden. Wer noch nicht weiß, dass seine Schuld vergeben ist, wer noch nicht weiß, dass er mit Christus mitgestorben sein kann, mit auferstanden sein kann, letztlich mitversetzt sein kann in himmlische Regionen, der hat heute noch in dieser Zeit der Gnade, die bald vorbei sein wird, Gelegenheit, das noch festzumachen. Preis sei Gott für die Wahrheit, für die Kraft, für die Bedeutung, für die Faszination der Himmelfahrt von Jesus. Ich wünsche uns allen sehr, dass uns diese Gedanken auch in unserem Alltag begleiten. Amen.